Willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag, wie Kinder die Welt abbilden und was man daraus folgern kann, von Oskar Jenny. Einleitung.
Es gibt eine umfangreiche psychologische, pädagogische und kunsttheoretische Literatur über das Zeichnen des Kindes. Zeichnen und Malen sind aber nicht nur in der Psychologie, Pädagogik und Kunst ein Thema, sondern auch in der Pädiatrie. Tatsächlich lassen viele Kinderärzte ihre jungen Patienten in der Praxis zeichnen. Zeichnen ermöglicht einen Beziehungsaufbau zum Kind oder es beschäftigt das Kind während eines Elterngesprächs. Zeichnungen geben aber auch Hinweise über den motorischen und kognitiven Entwicklungsstand sowie das emotionale Wohlbefinden eines Kindes. Dieser Artikel beschreibt den Entwicklungsverlauf und die Variabilität des kindlichen Zeichnens vom Kritzeln über die ersten geometrischen Formen bis zum figürlichen Zeichnen. Es werden Interpretationshilfen für die Einschätzung von kindlichen Zeichnungen vorgestellt, die Beziehungen zwischen dem Zeichnen und dem Schreiben sowie der feinmotorischen und kognitiven Entwicklung erläutert und schließlich Kinderzeichnungen von Kindern besprochen, die eine motorische oder kognitive Entwicklungsstörung zeigen. Der Artikel beschränkt sich auf das zeichnerische Gestalten vor der Pubertät. Die wesentlichen Entwicklungsmeilensteine im Zeichnen werden in den ersten 10 Lebensjahren erreicht. Anschließend nimmt die Motivation zum Zeichnen oder Malen bei vielen Jugendlichen ab und die entsprechenden Fähigkeiten bleiben meist hinter den kognitiven, sprachlichen und sozioemotionalen Entwicklungsschritten zurück.
Bedeutung und Funktionen des kindlichen Zeichnens. Bedeutung des Zeichnens für das Kind.
Im zweiten Lebensjahr entdeckt das Kind gewöhnlich, dass seine Bewegungen sichtbare Spuren hinterlassen. Es beginnt auf Papier mit Stiften zu kritzeln, mit Farben zu schmieren und Spuren im Schnee und Sand zu machen. Die ersten Zeichnungen werden dabei viel mehr vom Drang nach einer motorischen Handlung und der Nachahmung von anderen Kindern und Erwachsenen bestimmt, als vom Bedürfnis, seine Umwelt und Erlebnisse abzubilden. Das Kind erfährt, dass seine motorischen Handlungen in den Spuren sichtbar bleiben. Ab dem dritten Lebensjahr beginnt das Kind, erste Figuren zu zeichnen und seine mentalen Repräsentationen grafisch auf einem Blatt Papier festzuhalten.
Mentale Repräsentationen. Unter mentalen Repräsentationen versteht man innere und symbolhafte Darstellungen der Umwelt. Diese besondere Form der Gedächtnisstruktur umfasst mentale Bilder von Gegenständen, Menschen und Handlungen, die im Kopf, das heißt im geistigen Auge, repräsentiert und kategorisiert werden. Besondere Ausdrucksformen von mentalen Repräsentationen sind die Sprache, die Schrift oder das Zeichnen.
Die meisten Kinder zeichnen und malen mit großer Lust und Leidenschaft. Auch bei Erwachsenen lösen Kinderzeichnungen oft Freude und Anerkennung aus. Auf diese Weise werden Zeichnungshandlungen von Kindern durch Bestätigung und Ermunterung sozial verstärkt.
Merke: Zeichnen und Schreiben nehmen im Leben von Kindern in den ersten Jahren einen bedeutsamen Platz ein. Tatsächlich wird im Kindergarten und Schule ein Großteil der Zeit mit diesen Tätigkeiten verbracht. Funktionen des kindlichen Zeichnens.
Es gibt eine Fülle von verschiedenen Hypothesen zur Funktion des Zeichnens während der Kindheit. Die wichtigsten werden im Folgenden dargestellt.
Nachahmungsfunktion.
Das Kind ahmt durch Zeichnen die Eltern beim Schreiben oder die anderen Kinder beim Zeichnen nach. Es eignet sich dabei auf spielerische Art Verhaltensweisen an, die es später im Erwachsenenalter braucht. Es braucht Stifte und Pinsel als Gegenstände. Es will dabei nichts Besonderes darstellen, sondern die Funktion und Eigenschaften von Stiften und Pinsel kennenlernen.
Abbildungsfunktion.
Das Kind bildet durch die Zeichnung eines Gegenstands oder einer Situation die sichtbare Wirklichkeit ab. Es versucht, die Realität möglichst genau wiederzugeben, ohne den Zeichnungen eine tiefere Bedeutung zuzuschreiben.
Kommunikationsfunktion.
Das Kind kommuniziert durch Zeichnungen mit der Umwelt. Es fordert die Bezugspersonen auf, mit ihm in einen Dialog zu treten. Jede Zeichnung drückt eine Mitteilung oder eine Geschichte aus. Mit Zeichnungen können Kinder beispielsweise Schmerzen oftmals besser beschreiben als mit Worten. Tatsächlich konnte man zeigen, dass mit Zeichnungen die Schwere und Qualität von kindlichen Kopfschmerzen ebenso gut eingeschätzt werden können wie mit einer klinischen Untersuchung.
Ausdrucks- und Symbolfunktion.
Es gibt eine umfangreiche Literatur, welche im Zeichnen eine besondere Ausdrucksform des kindlichen Innenlebens sieht. Vertreter dieser Thesen sind der Ansicht, dass die Art und Weise, wie das Kind etwas zeichnet, Hinweise auf seine emotionale Befindlichkeit gibt und es ermöglicht, Unbekanntes über das Kind zu erfahren. Zeichnungen würden deshalb auch Aufschluss über traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit geben und psychoanalytische Interpretationen ermöglichen. Diese Sichtweisen werden heute in der psychologischen Literatur allerdings sehr kritisch hinterfragt.
Entwicklungstheorien des Zeichnens. Es existieren unzählige Theorien über die zeichnerische Entwicklung von Kindern. Die wohl am meisten beachtete Theorie stammt von Luquet aus den 1920er Jahren, der vier verschiedene, zeitlich gestaffelte Entwicklungssequenzen beschrieb, vom zufälligen, verfehlten, intellektuellen bis zum visuellen Realismus. Beim zufälligen Realismus zeigt das sehr junge Kind noch keine Darstellungsabsicht, während diese beim verfehlten Realismus zwar vorhanden ist und vom Kind geäußert wird, aber Form und Gegenstand der Zeichnung vom Betrachter noch nicht erkannt werden. Unter intellektuellem Realismus versteht Luquet, dass Kinder zeichnen, was sie kennen und nicht, was sie tatsächlich sehen. Typische und für das Kind wichtige Details eines Objekts werden beim intellektuellen Realismus unabhängig von ihrem tatsächlichen Aussehen immer dargestellt. Die Theorie von Luquet hatte großen Einfluss auf viele nachfolgende Studien über das kindliche Zeichnen. Er postulierte, dass Kinder ihre Wahrnehmungen mit einer mentalen Repräsentation verknüpfen und dass Kinderzeichnungen eine äußere grafische Darstellung dieser inneren Modelle seien. Piaget bezeichnete Luquets Theorie als die wichtigste Inspiration für seine Theorie des Denkens. Phänomenologie des kindlichen Zeichnens.
Im Verlauf der Entwicklung des kindlichen Zeichnens lassen sich eine Reihe von Veränderungen und Besonderheiten beobachten, die im Folgenden phänomenologisch dargestellt werden. Vereinfacht gesagt verläuft die Entwicklung des kindlichen Zeichnens wie auch die Entwicklung der Motorik, der Sprache und des Denkens in gesetzmäßigen Stufen, die aufeinander folgen. Diese Stufen werden von verschiedenen Autoren sehr unterschiedlich definiert und benannt. Auch wenn viele Kinder sich entlang dieser Gesetzmäßigkeiten entwickeln, gibt es individuelle Ausprägungen. Die große Vielfalt zwischen Kindern verbietet bestimmte Normerwartungen an die zeichnerischen Fähigkeiten, besonders auch, weil negative Rückmeldungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge dazu führen können, dass das Kind die Lust und Motivation am bildnerischen Gestalten verliert.
Merke: Es gibt eine große Variabilität im Ablauf und in der Ausprägung von zeichnerischen Entwicklungsstufen. Die Darstellung von Stufen soll als Orientierungshilfe dienen, um besondere Phänomene des kindlichen Zeichnens einzuordnen.
Eine Besonderheit in der Entwicklung des kindlichen Zeichnens liegt in der häufigen Wiederholung von Darstellungen innerhalb bestimmter Stufen. Kinder zeichnen beispielsweise geometrische Formen meist so oft, bis sie automatisiert, motorisch gefestigt und eingeübt sind.
Vom Schmieren zum Kritzeln 1 bis 3 Jahre.
Noch bevor das Kind auf einem Blatt Papier mit einem Stift kritzelt oder malt, hinterlässt es durch seine motorische Aktivität Spuren. So schmiert beispielsweise ein 1-jähriges Kind den Brei auf dem Mittagstisch herum. Es nimmt die Wirkung seiner Bewegungen meist nur am Rande wahr, vielmehr erkundet es die Eigenschaften des Breis.
Kritzelstadien.
Ab dem Alter von 12 Monaten beginnt das Kind, den Zusammenhang zwischen seiner motorischen Handlung und den Spuren zu erfassen. Es erkennt die Funktion eines Stiftes und ergreift ihn mit der Hand. Erste Vorformen von Zeichnungen werden auf ein Blatt Papier gekritzelt.
Merke: Das 2. Lebensjahr gilt gemeinhin als Beginn der Zeichenentwicklung eines Kindes.
Die zeichnerische Tätigkeit ist zu diesem Zeitpunkt ganz von schwungvollen Bewegungen des Oberkörpers bestimmt. Erst später im 2. Lebensjahr verlagert sich der Bewegungsdrehpunkt immer mehr von proximal nach distal, vom Oberarm zum Ellenbogen und schließlich auf das Hand- und die Fingergelenke. Gleichzeitig werden die Kritzeleien immer kleiner. Verschiedene Autoren haben die Stadien des Kritzelns im Detail gegliedert und Grundelemente beschrieben. Die oben dargestellten Kritzelstadien suggerieren eine starre Abfolge und eine generelle Gesetzmäßigkeit. Es muss allerdings betont werden, dass die Übergänge vom einen zum anderen Stadium fließend sind und die Variabilität im zeitlichen Auftreten einer bestimmten Kritzelart sehr groß ist. Während beispielsweise die ersten Kinder bereits schon mit 15 Monaten mit dem runden Kritzeln beginnen, so zeigen es andere erst mit 2,5 Jahren.
Merke: Die Übergänge vom einen zum anderen Kritzelstadium sind fließend und die Variabilität im zeitlichen Auftreten einer bestimmten Kritzelart ist sehr groß. Farbiges Kritzeln.
Wenn das Kind Buntstifte zum Kritzeln zur Verfügung hat, so wählt es die Farben meist unwillkürlich. Braucht das zweijährige Kind Wasserfarben zu malen, so streicht es die verschiedenen Farben übereinander und nimmt das Farbgemisch gar nicht wahr.
Sinnunterlegtes Kritzeln.
Das Kind kritzelt zunächst ohne die Absicht, etwas Besonderes darzustellen. Erst im dritten Lebensjahr beginnt es, seine Kritzelzeichnungen zu benennen. Die Kritzelformen unterscheiden sich dabei nicht wesentlich von den Kritzeleien im zweiten Lebensjahr. Dieses sogenannte sinnunterlegte Kritzeln ist noch sehr variabel. Das Kind schreibt seinen Zeichnungen meist gleichzeitig mehrere Bedeutungen zu.
Merke: Beim sinnunterlegten Kritzeln weist das Kind seinem Kritzeln Bedeutungen zu und formuliert diese auch aus.
Die sinnunterlegten Kritzeleien haben Bedeutungen, die von den Erwachsenen nicht ohne weiteres erkannt werden können. Das Kritzeln ist noch stark von der motorischen Aktivität bestimmt und das Kind ist noch nicht in der Lage, einen verbal geäußerten Gegenstand oder eine Situation erkennbar zu zeichnen. Mit der Zeit beginnt das Kind seine Zeichnungen bereits während der Ausführung oder sogar schon vorher zu benennen. Die Motivation zur Bewegung tritt in den Hintergrund. Das Kind hat nun zunehmend die Absicht, etwas Konkretes darzustellen und drückt dies mit Worten auch aus. Am Ende der Kritzelphase dominieren in der Regel runde und ovale Formen, die zum Teil schon geschlossen sind und sich etwas später in den Tastkörpern und dem Kopffüßler widerspiegeln.
Entwicklung der geometrischen Formen, 2 bis 4 Jahre.
Zu Beginn des dritten Lebensjahrs kann das Kind horizontale und vertikale Linien nachzeichnen. Aus dem Kreiskritzeln entwickelt sich im Folgenden eine erste geometrische Form, der Kreis. Das Kind ist aber bereits am Anfang des zweiten Lebensjahrs in der Lage, einen Kreis richtig zuzuordnen und zu kategorisieren, aber noch keinen solchen zu zeichnen.
Merke: Die visuelle Erfassung und Kategorisierung von geometrischen Grundformen entwickelt sich bereits im zweiten Lebensjahr, während die Wiedergabe der Formen erst später auftritt. Die mentale Repräsentation von Grundformen ist eine Voraussetzung für die grafische Darstellung von geometrischen Formen auf einem Blatt Papier.
Obwohl die Variabilität im ersten Auftreten der geometrischen Grundformen sehr groß ist, zeigt sich immer wieder dieselbe Reihenfolge, in welcher die geometrischen Formen vom Kind visuell erfasst, kategorisiert und später dann grafisch wiedergegeben werden. Eine Besonderheit bei der stufenweisen Entwicklung vom Kreis zum Viereck und Dreieck ist, dass das Kind die Ecken von Formen häufig mit Strichen kennzeichnet. Das Zeichnen eines rechten Winkels fällt dem Kind in diesem Stadium noch schwer. Erst im vierten Lebensjahr gelingt es ihm, zwei Linien sicher mit einem rechten Winkel zu verbinden und ein Viereck zu zeichnen.
Konzept des rechten Winkels, das R-Konzept. Details in einer Zeichnung werden im rechten Winkel an die Grundform gezeichnet, zum Beispiel Arme und Baumäste horizontal, Kamin im rechten Winkel auf dem Dach.
Die geometrischen Grundformen werden im Verlauf zu komplexeren Formen zusammengesetzt, die das Kind dann auch benennt. Ab dem 5. Lebensjahr verfügt das Kind über erste konkrete Darstellungsmöglichkeiten und Motive, die sich aus den Grundformen ableiten.
Vom Tastkörper zum Kopffüßler, 3 bis 5 Jahre.
Die verschiedenen geometrischen Formen und ihre Striche und Begrenzungslinien erlauben dem Kind eine zunehmende Differenzierung des zeichnerischen Gestaltens. Besonders typisch sind Darstellungsformen mit rundlichen Gebilden sowie Strahlen, Fühlern und Tastern, welche Bachmann als Tastkörper oder Tastkugeln bezeichnet hat und eigentliche Vorläufer des Kopffüßlers sind. Andere Autoren bezeichneten diese besonderen Figuren als Sonnen oder Sonnenzeichen. Mit der Zeit beginnt das Kind die Anzahl der Fühler oder Taster auf 2 bis 4 zu reduzieren und diese auszurichten, so dass der Kopffüßler erkannt werden kann. Verschiedene Autoren kamen zur Einsicht, dass der Kopffüßler eine Figur darstellt, bei welcher Kopf und Bauch eine Einheit darstellen. Es wachsen dem Kopffüßler nicht nur Beine, sondern auch Arme. Das Kind erkennt und benennt Teile des Körperschemas bereits ab dem Alter von 1,5 Jahren. Es ist aber, wie auch bei den geometrischen Formen, noch nicht in der Lage, seine mentale Repräsentation zeichnerisch auszudrücken. Erst mit dem Kopffüßler zeigen sich erste Versuche, die mentale Repräsentation darzustellen.
Sinnzeichnen, 5 bis 9 Jahre.
Die ersten zeichnerischen Motive entstehen ab dem 5. Lebensjahr. Das Kind zeichnet die Natur und die soziale Umwelt, menschliche Figuren, Tiere, Sonnen, Häuser, Bäume, Wiesen, Blumen und vieles mehr. Das frühe Schulalter ist durch eine große kindliche Originalität, Spontanität und Ausdrucksstärke im Zeichnen gekennzeichnet. Das Kind orientiert sich dabei an seinen mentalen Repräsentationen und noch nicht an der aktuellen sichtbaren Realität. Es beschränkt sich dabei auf das Wesentliche. Die folgenden formalen Besonderheiten treten beim Sinnzeichnen auf.
Größe.
Die realistische Darstellung von Größenverhältnissen gelingt dem jungen Kind noch nicht. Entweder ist die Größe einer Zeichnung vom Zufall bestimmt, oder das Kind stellt dasjenige besonders groß dar, was ihm wichtig ist. So zeichnet es einen Menschen zum Beispiel mit einem unverhältnismäßig großen Kopf. Erst ab dem Schulalter entstehen realistische Größenverhältnisse.
Raumorganisation.
Das Kind beginnt im frühen Schulalter, die gezeichneten Bildelemente auf dem Blatt auszurichten. Es erkennt die Richtungen und entwickelt eine Raumorganisation. Die einzelnen Bildelemente gehen zunehmend gegenseitige Beziehungen ein und es entstehen Geschichten.
Transparenz.
Dieser Begriff bedeutet, dass das Kind Dinge darstellt, die man nicht gleichzeitig sehen kann, zum Beispiel Beine unter den Hosen. Das Kind zeichnet, was es kennt und nicht, was es sieht.
Umklappungen.
Als Umklappung bezeichnet man das gleichzeitige Zeichnen von mehreren Ansichten eines Gegenstands, zum Beispiel nebeneinander liegende Ansicht einer Hausfront und einer Hausseite. Die Zeichnung zeigt dabei noch keine perspektivische Ansicht.
Perspektive.
Perspektivisches Zeichnen tritt in der Regel erst ab dem 10. Lebensjahr auf. Die bildnerische Entwicklung erreicht dann eine neue Stufe. Das Wissen des Kindes um die visuelle Erscheinung eines Gegenstands und naturalistische Vorstellungen nehmen zu.
Farben.
Für einen Gegenstand typische Farben werden bereits im Vorschulalter gebraucht. Die Farben werden allerdings noch nicht an die sichtbare Realität angepasst. Das Kind benutzt realitätsnahe Farben und Farbmischungen meist erst ab dem 10. Lebensjahr. Ab dem 10. Lebensjahr werden zunehmend realitätsnahe, wirklichkeitsgetreue und naturalistische Bilder dargestellt. Typisch für diese Phase ist eine ausgesprochene Freude an zeichnerischen Details.
Merke: Im Übergang vom Sinnzeichnen zu wirklichkeitsgetreuen Darstellungen zeigen sich bei vielen Kindern oft Frustrationen über die eigenen Fähigkeiten und die Motivation für bildnerisches Gestalten geht meist verloren. Die Menschzeichnung. Geschichtliches.
Menschliche Figuren sind ein bevorzugtes Zeichnungsmotiv von Kindern. Tatsächlich nimmt in der Fachliteratur die Menschzeichnung seit mehr als 100 Jahren eine dominierende Rolle ein. So entwickelte Goodenough bereits 1926 eine Beurteilungsmethode der Menschzeichnung von Kindern und Jugendlichen, welche erlauben sollte, die intellektuelle Entwicklung von Kindern einzuschätzen. Ihr Werk Measurement of Intelligence by Drawings wurde 1963 von Harris überarbeitet und erweitert.
Kave. Die Messung der Intelligenz von Kindern durch ihre Zeichnungen ist umstritten, weil beim Zeichnen auch die Motorik, die visuelle Wahrnehmung, visuomotorische Koordination, Anregungen und Übung, psychisches Befinden und andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen.
Es existieren auch heute noch verschiedene Methoden, welche aus der Menschzeichnung direkt einen Intelligenzquotienten berechnen lassen. Die Menschzeichnung nimmt in der psychologischen Diagnostik besonders in den USA nach wie vor eine prominente Rolle ein.
Das Zürcher Bewertungssystem der Menschzeichnung.
Die verfügbaren Bewertungssysteme von Goodenough, Harris, Naglieri, Reynolds und Hickman, Zieler sowie von Coppitz sind nicht spezifisch für junge Kinder entwickelt worden, sondern beinhalten ebenfalls Merkmale der Zeichnungen von älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Mit einem an der Abteilung Entwicklungspädiatrie des Kinderspitals Zürich entwickelten Bewertungssystem wurde ein in der Praxis einfach anwendbares und zuverlässiges System für Kinder im Vorschul- und jungen Schulalter geschaffen. Es war nicht die Absicht, ein Instrument zu schaffen, welches die Bestimmung eines IQs erlaubt, sondern eine Einschätzung des Menschzeichnungsalters ermöglicht.
Das Zeichnungsalter. Die Auswertung einer Zeichnung mit einem Punktesystem erlaubt den Vergleich der Zeichnung mit einer Normpopulation und die Einschätzung eines Zeichnungsalters. Das Zeichnungsalter entspricht demjenigen Alter, in welchem die jeweilige Punktzahl der Zeichnung eines Kindes von der Hälfte aller Kinder erreicht wird. Das Zeichnungsalter spiegelt den motorischen und kognitiven Entwicklungsstand wider.
Die oben genannten Bewertungssysteme der Menschzeichnung wurden anhand der Kinderzeichnungen der Zürcher Longitudinalstudien für die Zeichnungsbeurteilung im Alter zwischen 3 und 8 Jahren von Teplitz im Rahmen seiner Dissertation adaptiert.
Datengrundlage.
Die Kinder der Zürcher Generationenstudie zeichneten zwischen 1978 und 1985 jeweils im Alter von 4, 6 und 8 Jahren einen Menschen. Daneben wurden zusätzliche Befunde zur intellektuellen und motorischen Entwicklung erhoben. Die Kinder erhielten ein Blatt Papier der Größe A4 und einen Bleistift. Die Anweisung zum Zeichnen lautete: Zeichne einen Mann so gut wie du kannst. Die Kinder erhielten beim Zeichnen keine Unterstützung. Es wurde nicht nach fehlenden Merkmalen gefragt. Eine Zeitbeschränkung gab es nicht. In einer weiteren Dissertation von Landis wurden im Jahre 2009 durch Kinderärztinnen und Kinderärzte aus der Region Zürich im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen 380 Zeichnungen von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren gesammelt. In dieser Arbeit wurden die Veränderungen zwischen den Generationen untersucht. Die Kinder fertigten zudem neben der Mensch auch eine Hauszeichnung an.
Merkmale des Zürcher Bewertungssystems.
Viele Merkmale der bereits bekannten Bewertungssysteme von Good Enough, Zieler, Harris, Coppitz, Naglieri sowie Reynolds und Hickman wurden in das System aufgenommen und zum Teil leicht modifiziert.
Merke: Ein Entwicklungsmerkmal der Menschzeichnung ist dadurch definiert, dass es nur in verhältnismäßig wenigen Zeichnungen bei jüngeren Kindern vorkommt und dann mit zunehmendem Alter immer häufiger auftritt.
Die psychometrischen Kennwerte der Zürcher Studien waren hoch und entsprachen den bereits bekannten Bewertungssystemen.
Merke: Qualitative Aspekte der Zeichnung wie Strichführung, Ausdruck und Dynamik oder auch der Kontext zu anderen Bestandteilen der Zeichnung finden sich weder in den bereits bekannten Bewertungssystemen noch im Zürcher Bewertungssystem. Vorkommen einzelner Merkmale.
Bei 8% der gesunden und normal entwickelten Kinder aus der Zürcher Generationenstudie war im Alter von 4 Jahren noch kein Mensch zu erkennen. Diese Kinder haben noch nicht den Entwicklungsstand erreicht, welcher es ihnen ermöglicht, die mentale Repräsentation eines Menschen auf Papier umzusetzen.
Merke: Fast jedes 10. Kind zeichnet im Alter von 4 Jahren noch keinen Menschen, was durchaus normal sein kann.
Es gibt Merkmale, die bei den meisten 4-Jährigen vorkommen und später von allen Kindern gezeichnet werden, zum Beispiel Kopf, Augen, Mund oder Beine. Im Gegensatz dazu werden bestimmte Merkmale erst relativ spät gezeichnet, beispielsweise Ohren, ein abgespreizter Daumen oder die physiologische Armstellung, die auch bei vielen 8-jährigen Kindern noch nicht zur Darstellung kommt. Interessant ist auch, dass jedes 3. Kind im Alter von 8 Jahren noch nicht alle 5 Finger zeichnet. Ein besonderes Entwicklungsmerkmal zwischen 4 und 8 Jahren ist die Doppelkontur. Während die 4-jährigen Kinder Extremitäten meist nur mit einem Strich zeichnen, machen fast alle 8-jährigen Kinder Doppelkonturen, das heißt, sie zeichnen die Extremitäten zweidimensional. Generell nimmt der Detailreichtum im Verlauf der Entwicklung zu, so zeichnen die Kinder mit zunehmendem Alter Kleidung und weitere Details.
Interindividuelle Variabilität.
Die Fähigkeit, einen Menschen zu zeichnen, ist von Kind zu Kind sehr verschieden. Die große Variabilität im zeichnerischen Gestalten wird durch den Bildungsstand der Bezugspersonen, die Förderung sowie durch die kognitiven und motorischen Fähigkeiten eines Kindes maßgeblich beeinflusst. Die bisherigen Arbeiten über die Menschzeichnungen führten jeweils Mittelwerte und Standardabweichungen auf. Eigentliche Perzentilenkurven waren nicht erhältlich und auf die große Variabilität zwischen den Kindern wurde kaum hingewiesen.
Kave: Bisherige Bewertungssysteme fördern bestimmte Normerwartungen an die gestalterischen Fähigkeiten eines Kindes. Die große Variabilität zwischen den Kindern wird kaum thematisiert. Merke: Die Fähigkeit von gleichaltrigen Kindern, einen Menschen zu zeichnen, ist sehr verschieden. Geschlechtsunterschiede.
Verschiedene Studien haben darauf hingewiesen, dass Mädchen für die Menschzeichnung mehr Punkte erhalten als Jungen. Coppitz publizierte deshalb getrennte Tabellen für die Merkmale in Zeichnungen von Jungen und Mädchen. Auch in unseren Studien traten einzelne Merkmale bei der Menschzeichnung je nach Geschlecht zu verschiedenen Zeitpunkten auf. Die Perzentilenkurven zeigten einen Entwicklungsvorsprung der Mädchen zwischen 8 und 12 Monaten.
Kave: Obwohl Mädchen in der Regel besser zeichnen als Jungen, gibt es zum Beispiel 8-jährige Mädchen, die schwächere Zeichnerinnen sind als 8-jährige Buben. Die Unterschiede zwischen Kindern gleichen Geschlechts sind weit größer als die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Intraindividuelle Variabilität.
Abbildung 14 stellt die individuellen Verläufe von Menschzeichnungen von 4 Kindern der Zürcher Generationenstudie zwischen 4 und 8 Jahren dar. Die Korrelationskoeffizienten zwischen den Altersstufen lagen bei 0,4. Angaben über die intraindividuelle Stabilität von Menschzeichnungen gibt es in der Literatur keine. Andere Entwicklungsdimensionen, wie die intellektuelle oder motorische Entwicklung, zeigen eine ähnlich moderate Stabilität im frühen Schulalter. In den Zürcher Longitudinalstudien zeigt beispielsweise die Aufgabe mit dem Steckbrett einen Korrelationskoeffizienten zwischen 6 und 8 Jahren von 0,52.
Kave. Auch wenn die zeichnerischen Fähigkeiten eines Kindes im Vorschul- und frühen Schulalter eine gewisse Stabilität zeigen, so gibt es doch etliche Kinder, die im Verlaufe ihrer Entwicklung immer besser werden und andere, die geringere Entwicklungsfortschritte zeigen. Generationeneffekt.
Wir fanden in unseren Studien keinen Unterschied zwischen Zeichnungen, welche die Kinder zwischen 1970 und 1980 gemacht hatten, und den Zeichnungen, die 2009 angefertigt wurden. Der bei der intellektuellen Entwicklung beschriebene Flynn-Effekt scheint also keine Auswirkungen auf die zeichnerischen Kompetenzen der Kinder mehr zu haben. Dieser Befund passt zu anderen Entwicklungsbereichen, in welchen wir ebenfalls seit Mitte der 1980er Jahre keine Veränderungen zwischen den Generationen mehr fanden.
Der Flynn-Effekt. Der neuseeländische Politologe James Flynn beschrieb einen kontinuierlichen Anstieg der durchschnittlichen IQ-Werte in den westlichen Industrienationen seit dem Zweiten Weltkrieg. Jüngere Generationen erzielen bessere Leistungen als ältere Generationen. Für jede Generation nahm das durchschnittliche IQ-Testergebnis um 10 Punkte zu. Der Flynn-Effekt wird unter anderem mit der Verbesserung von Umweltbedingungen erklärt, zum Beispiel bessere Bildung, Ernährung und Gesundheitsversorgung.
Es scheint also, dass die Lebensbedingungen in der Schweiz so sind, dass sich Körpergröße und IQ-Testergebnisse über die letzte Generation nicht mehr verändert haben. Das Gleiche trifft gemäß der Zürcher Zeichnungsstudie auch auf die zeichnerischen Fähigkeiten von Kindern zu.
Die Hauszeichnung.
Neben der Menschzeichnung ist das Haus ein sehr beliebtes Zeichnungsmotiv. Die Entwicklung der Hauszeichnung ist eng mit der Fähigkeit verknüpft, geometrische Formen darzustellen. Erste Hausdarstellungen werden meistens als Viereck oder andere geschlossene Form ohne Dach gezeichnet. Bei etwas späteren Hausdarstellungen werden der Hauskörper und das Dach als Einheit dargestellt, oft in Form eines Dreiecks. Die Hauszeichnung geht eng mit der kindlichen Fähigkeit einher, Linien in einem rechten Winkel zueinander zu zeichnen. Eine besondere Eigenheit ist dabei der Kamin, der rechtwinklig an das Dach gezeichnet wird und nicht parallel zur Hausachse erscheint. Ein anderes häufiges Merkmal bei der Hauszeichnung ist die nebeneinander liegende Ansicht einer Hausfront und einer Hausseite ab dem Alter von etwa 8 Jahren. Obwohl die Entwicklung der Hauszeichnung von Kind zu Kind sehr verschieden ist, kann eine typische Abfolge beschrieben werden.
Vom Zeichnen zum Schreiben.
Ab dem 6. Lebensjahr beherrscht das Kind die wichtigsten geometrischen Grundformen, was eine Voraussetzung zum Erlernen der Schrift ist. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Kinder mit Problemen bei der Wiedergabe von geometrischen Formen ebenfalls Auffälligkeiten in der Entwicklung der Schrift zeigen. Mit zunehmendem Alter wird der Schreibprozess automatisiert und die verschiedenen Fähigkeiten zum Schreiben werden aufeinander abgestimmt. So werden die visuelle und taktil-propriozeptive Wahrnehmung, motorische Planung, visuomotorische Koordination und kognitive Leistungen synchronisiert, was die Lesbarkeit der Schrift, Schreibtempo, Orthographie und Inhalt des Geschriebenen maßgeblich bestimmt.
Merke: Schreiben ist eine der komplexesten Entwicklungsleistungen eines Kindes und erfordert eine genaue Abstimmung verschiedener Fähigkeiten. Die Jungen meistern diese Aufgaben in vielen Fällen weniger gut als die Mädchen.
Jungen schreiben generell weniger leserlich und sind langsamer als Mädchen. Dieser Befund deckt sich mit den zeichnerischen Fähigkeiten und anderen feinmotorischen Tätigkeiten. Man geht davon aus, dass zwischen 10 und 30% aller Kinder von einer Schreibschwäche betroffen sind, welche den Schulerfolg und das Wohlbefinden eines Kindes wesentlich beeinträchtigen. Darunter finden sich deutlich mehr Jungen als Mädchen.
Zeichnen und Motorik.
Zeichnen ist ein Spiegel der feinmotorischen Entwicklung eines Kindes. In den Zürcher Longitudinalstudien wurde eine Beziehung zwischen den feinmotorischen Aufgaben der Zürcher Neuromotorik und den zeichnerischen Fähigkeiten im Alter von 4 Jahren gefunden, nicht jedoch im Alter von 6 und 8 Jahren. Interessanterweise fanden wir mit 4 Jahren keinen Zusammenhang zwischen den zeichnerischen und den intellektuellen Fähigkeiten. Das Kind benötigt also eine gewisse motorische Reife, um die mentalen Vorstellungen und inneren Bilder auf einem Blatt Papier ausdrücken zu können.
Merke, feinmotorische Fähigkeiten sind eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung des Zeichnens.
Die Bewegungsprozesse beim Zeichnen werden mit den Begriffen Feinmotorik, Visuomotorik oder Graphomotorik beschrieben. Häufig werden diese Begriffe in der Literatur synonym gebraucht. Sie werden im Folgenden näher beschrieben.
Definitionen: Unter Feinmotorik versteht man kleinräumige Bewegungen von Händen und Füßen. Bei feinmotorischen Bewegungen ist nur ein kleiner Teil des Bewegungsapparats aktiv. Im Gegensatz dazu umfasst die Grobmotorik großräumige Bewegungen, an welchen meist der ganze Körper beteiligt ist. Unter Visuomotorik versteht man das Zusammenspiel von visueller Wahrnehmung und Bewegungsprozessen. Sie umfasst unter anderem die Augen-Hand-Koordination, bei welcher visuelle Information zur Steuerung der Arme, Hände und Finger benutzt wird. Als Graphomotorik bezeichnet man das Zusammenspiel verschiedener Wahrnehmungsbereiche und Bewegungsprozesse, welche das Zeichnen und Schreiben ermöglichen. Entwicklung der Fein- und Visuomotorik.
Die ersten Entwicklungsschritte der Feinmotorik werden bereits in den ersten Lebensmonaten sichtbar. Das Kind beginnt mit den Händen zu spielen. Es steckt sie in den Mund, bringt sie zusammen, führt sie vor das Gesicht und betrachtet sie. Im Alter von 4 bis 5 Lebensmonaten beginnt das Kind gezielt zu greifen. Die Stadien der Greifentwicklung durchlaufen eine charakteristische Abfolge. Zu Beginn des 2. Lebensjahrs ist die Greiffunktion des Kindes so weit differenziert, dass es in der Lage ist, einen Stift in die Hand zu nehmen, zu kritzeln und ihn wieder loszulassen. In diesem Alter braucht das Kind abwechselnd beide Hände und hält den Stift meist im Faustgriff. Nach dem 2. Lebensjahr differenziert sich das Zusammenspiel zwischen visueller Wahrnehmung und Handgeschicklichkeit weiter aus. Die visuomotorischen Fähigkeiten werden bis zum 10. Lebensjahr immer schneller und gezielter.
Merke: Die Fortschritte in der Augen-Hand-Koordination zeigen sich besonders beim Zeichnen und Malen, aber auch beim Basteln, konstruktiven Bauen und im Umgang mit Schere und Besteck und später in der Schule beim Schreiben.
Visuomotorische Fähigkeiten sind gekennzeichnet durch eine große Variabilität zwischen Kindern gleichen Alters. So brauchen die einen Kinder 60 Sekunden, um 6 Perlen auf einen 30 cm langen Faden aufzufädeln, während andere dafür 160 Sekunden benötigen.
Händigkeit.
Die Händigkeit scheint bereits vor der Geburt festgelegt zu sein und wird vermutlich vererbt. Die Mehrheit der Föten saugt am rechten Daumen und bewegt häufiger den rechten Arm. Nach der Geburt ist allerdings keine eindeutige Handdominanz mehr sichtbar und der Säugling greift mit beiden Händen.
Kave. Eine Seitendominanz im jungen Säuglingsalter kann ein Hinweis für eine neurologische Störung sein.
Obwohl der Säugling gegen Ende des 1. Lebensjahres eine Hand beim Greifen bevorzugt, zeigt sich noch häufig eine wechselnde Händigkeit. Mit spätestens 5 Jahren, häufig aber auch schon im Alter von 2 Jahren, hat sich die Händigkeit festgelegt.
Merke: Bei Kindern, die im Alter von 5 Jahren den Stift noch zwischen den Händen hin und her wechseln, besteht der Verdacht auf eine feinmotorische Störung.
Die Händigkeit ist Ausdruck von Lateralisierungsprozessen des Gehirns. Werden beide Hemisphären für motorische Aufgaben gebraucht, dann ist der energetische Aufwand viel größer und neuronale Prozesse sind bedeutend langsamer und damit ineffizienter, als wenn nur eine Hemisphäre dafür gebraucht wird. Im klinischen Alltag wird die Händigkeit erfasst, indem Kinder vormachen, wie sie mit einem Stift schreiben und zeichnen, mit der Schere schneiden und sich die Zähne putzen. Etwa 10% aller Kinder sind eindeutige Linkshänder, während 80% eindeutige Rechtshänder sind. Die übrigen 10% der Kinder sind mehr oder weniger beidhändig. Es muss allerdings betont werden, dass Händigkeit ein Kontinuum von einer extremen Links- zu einer extremen Rechtshändigkeit ist. Die genaue Lateralisierung lässt sich mit der Zürcher Neuromotorik differenziert untersuchen.
Merke: Linkshändigkeit gilt als Normvariante und ist kein Zeichen für ein erhöhtes Risiko von Erkrankungen oder Entwicklungsstörungen. Wir fanden in den Zürcher Longitudinalstudien, dass die Tendenz zur Beidhändigkeit bei Linkshändern stärker ausgeprägt ist als bei Rechtshändern. Stifthaltung.
Die meisten Kinder nehmen anfänglich den Stift mit der ganzen Faust in die Hand. Im Alter von 5 Jahren halten sie den Stift dann meistens im Dreipunktgriff. Der Stift liegt dabei auf dem Mittelfinger und der Zeigefinger liegt oben auf dem Stift. Es gibt weitere Griffformen als Normvarianten, zum Beispiel den Vierpunktgriff, welche aber auf die Dauer unökonomisch und mit einem hohen feinmotorischen Aufwand verbunden sind. Der Faustgriff, der Quergriff und der Schlüsselgriff sind Stifthaltungen, die bei Kindergarten- und Schulkindern nicht altersentsprechend sind und weitere Abklärungen indizieren. Diese Kinder zeigen häufig weitere Zeichen einer umschriebenen Entwicklungsstörung motorischer Funktionen oder einer Zerebralparese.
Testverfahren für die Fein- und Visuomotorik.
Es gibt eine Reihe von Testverfahren zur Untersuchung von fein- und visuomotorischen Leistungen. Die meisten gängigen Motoriktests beinhalten auch Unterskalen für die Feinmotorik. Für die spezifische Untersuchung der Visuomotorik stehen zwei Testmethoden zur Verfügung. FEW2, Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung, deutsche Fassung des Developmental Tests of Visual Perception für die Altersgruppe 4 bis 9 Jahre, und der VMI, Beery Buchtenica, Developmental Test of Visual Motor Integration. Er wird auch für Forschungszwecke verwendet.
Geschlechtsunterschiede in der Fein- und Visuomotorik.
Mädchen vermögen in der Regel feinmotorische Bewegungen schneller und geschickter auszuführen als Jungen gleichen Alters. Wir fanden im Perlenauffädeln und Steckbrett eine schnellere zeitliche Leistungsfähigkeit von Mädchen im Vergleich zu Jungen. Diese Geschlechtsunterschiede decken sich mit den Befunden im Zeichnen sowie bei der Leserlichkeit und im Tempo beim Schreiben.
Zeichnungen von Kindern mit fein- und visuomotorischen Störungen.
Kinder mit fein- und visuomotorischen Störungen zeigen besondere Schwierigkeiten beim Zeichnen sowie beim Puzzlelegen, konstruktiven Bauen und Basteln. Es konnte gezeigt werden, dass Kinder mit einer umschriebenen Entwicklungsstörung motorischer Funktionen im Zeichnungsalter durchschnittlich einen Rückstand von 2 Jahren haben.
Umschriebene Entwicklungsstörung der Motorik. Eine umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen zeichnet sich durch eine deutliche Beeinträchtigung der motorischen Leistungsfähigkeit im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern und zum intellektuellen Entwicklungsstand eines Kindes durch eine fehlende neurologische oder medizinische Störung im engeren Sinn und durch erhebliche Auswirkungen auf Alltagsfunktionen, psychische Befindlichkeit und Schulleistungen aus. Kürzlich wurden klinische Leitlinien zur Definition, Ätiologie, Diagnose und Behandlung der umschriebenen Entwicklungsstörung motorischer Funktionen publiziert.
Es gibt Kinder, die eine Teilleistungsstörung in der Feinmotorik zeigen, ohne dass grobmotorische Fähigkeiten betroffen sind. Die Diagnose einer Fein-, Visu- oder Graphomotorischen Störung kann allerdings nicht allein auf Grundlage der oben genannten Motoriktests gestellt werden. Es bedarf dazu visuomotorischer und länderspezifischer handschriftlicher Tests. Normen für diese Instrumente sind im deutschsprachigen Raum allerdings noch nicht erhältlich. Störungen in der Feinmotorik beeinträchtigen den Schulerfolg und das emotionale Wohlbefinden von Kindern oft erheblich, weil ein Großteil der Zeit mit feinmotorischen Aufgaben verbracht wird.
Zeichnerische Fähigkeiten von ehemals Frühgeborenen. Ehemals frühgeborene Kinder tragen ein erhöhtes Risiko für visuomotorische Störungen. Kürzlich berichtete eine Studie, dass Frühgeborene signifikant schlechter einen Menschen zeichnen als Termingeborene. Dabei scheinen vor allem frühgeborene Jungen ein erhöhtes Risiko für unterdurchschnittliche bildnerische Fähigkeiten im Vorschul- und frühen Schulalter zu zeigen. Auch das Schreiben im frühen Schulalter gelingt frühgeborenen Kindern signifikant schlechter als Termingeborenen. Ihre Schrift ist im Durchschnitt weniger gut lesbar und sie schreiben mit einem langsameren Tempo. Diese Schwächen beim Schreiben können den Schulerfolg und die emotionale Befindlichkeit eines ehemals frühgeborenen Kindes erheblich beeinträchtigen. Eine lückenlose Nachsorge dieser Kinder erlaubt Störungen in der Visuomotorik zu erfassen und notwendige therapeutische Maßnahmen frühzeitig einzuleiten, zum Beispiel eine Ergotherapie oder eine Psychomotoriktherapie. Zeichnen und Kognition.
Die zeichnerischen Fähigkeiten eines Kindes sind nicht nur abhängig von der motorischen Entwicklung, sondern auch von seiner visuellen und taktil-propriozeptiven Wahrnehmung, von Raumorientierung, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und weiteren kognitiven Funktionen. Diese Beziehungen legen eine Korrelation mit der generellen Intelligenz nahe. Tatsächlich fanden McHugh und Rottersmann eine Korrelation zwischen der Menschzeichnung bei Schulkindern und dem Stanford-Binet-Intelligenztest von 0,41 bzw. 0,43. In einer Arbeit von Abel und Mitarbeitern wurde die Validität der Systeme von Harris und Naglieri verglichen. Bei Kindern im Alter zwischen 6 und 11 Jahren wurde für beide Systeme eine Korrelation zwischen der Menschzeichnung und dem IQ des Hamburg-Wechsler-Intelligenztests für Kinder von 0,44 gefunden. In den Zürcher Longitudinalstudien wurde das Zeichnen mit verschiedenen Intelligenztests verglichen. Dabei wurde eine Beziehung zwischen den intellektuellen Fähigkeiten und dem Zeichnen lediglich im Alter von 6 und 8 Jahren festgestellt, nicht jedoch mit 4 Jahren. Im Alter von 8 Jahren waren besonders die folgenden Merkmale moderat mit dem IQ korreliert: kontinuierliches Zeichnen von Rumpf und Beinen, physiologische Armstellung, zweidimensionales Zeichnen der Extremitäten sowie Augen- und Munddetails.
Merke: Mit einer Kinderzeichnung lässt sich nicht zuverlässig der IQ eines Kindes bestimmen. Nur etwa 20% der Varianz im Zeichnen kann mit dem kindlichen IQ erklärt werden. Es gibt weitere wichtige Faktoren, welche das Zeichnen beeinflussen, zum Beispiel die motorische Kompetenz und die Förderung durch Bezugspersonen.
Angemessene Gelegenheiten zum Zeichnen und die Verfügbarkeit von Zeichnungsmaterial beeinflussen die zeichnerischen Fähigkeiten des Kindes maßgeblich. Wir konnten in der Zürcher Zeichnungsstudie zeigen, dass die elterliche Förderung einen stärkeren Einfluss als das sozioökonomische Umfeld hat.
Kave: Niemals darf allein von einer Zeichnung auf den IQ eines Kindes geschlossen werden. Zusätzliche Informationen aus Entwicklungstests und von den Eltern sind für die Einschätzung des kognitiven Entwicklungsstands eines Kindes unerlässlich.
Eine Ausnahme der oben genannten Regel bilden Kinder mit kognitivem Entwicklungsrückstand, aber auch solche mit hoher Begabung. Bei diesen Kindern lässt sich der Entwicklungsstand anhand von Zeichnungen recht gut abbilden.
Zeichnungen von Kindern mit kognitivem Entwicklungsrückstand.
Im Vergleich zu altersentsprechend entwickelten Kindern treten bei Kindern mit geistigem Entwicklungsrückstand die Zeichnungsmerkmale verzögert auf. Verschiedene Studien konnten zeigen, dass das Zeichnungsalter der Kinder mit Entwicklungsrückstand ihrem Entwicklungsalter entspricht und dass Zeichnungen dabei kaum qualitative Differenzen zu normal entwickelten Kindern mit gleichem Entwicklungsstand aufweisen. Kinder mit Entwicklungsrückstand zeichnen dieselben geometrischen Formen und durchlaufen die gleichen Zeichnungsstadien wie normal entwickelte Kinder. Häufig treten aber höhere Stufen der Zeichnungsentwicklung bei diesen Kindern nicht mehr auf.
Merke: Im Gegensatz zu sich normal entwickelnden Kindern lässt sich das Entwicklungsalter bei Kindern mit Entwicklungsrückstand anhand des Zeichnungsalters einschätzen. Das Ausmaß des Entwicklungsrückstands kann mit den Zeichnungen recht gut bestimmt werden. Zeichnen und emotionale Entwicklung.
Das Zeichnen gehört besonders in der klinischen Psychologie in den USA und Asien zu den am häufigsten eingesetzten Verfahren in Diagnostik und Therapie. Man geht davon aus, dass Zeichnen als Ausdrucksform eine Methode ist, die Vorstellungen, Erlebnisse, Wünsche und Ängste des Kindes erfassen kann. Es gibt eine umfangreiche Literatur über die psychologische Interpretation von kindlichen Zeichnungen, auf welche in diesem Artikel nicht eingegangen wird. Die Kinderzeichnung wird in der analytischen und projektiven Diagnostik wegen ungenügenden psychometrischen Gütekriterien wie Reliabilität und Validität besonders kritisch hinterfragt. Trotzdem können Kinderzeichnungen zusammen mit anderen diagnostischen Instrumenten für eine Einschätzung der emotionalen Befindlichkeit eines Kindes hilfreich sein.
Merke: Kinderzeichnungen können ein nützliches Hilfsmittel sein, um Hypothesen über den Entwicklungsstand und die emotionale Befindlichkeit eines Kindes zu entwickeln. Fazit für die Praxis:
Erstens. Viele Fachpersonen lassen die Kinder in der Praxis zeichnen. Das Zeichnen dient dabei dem Beziehungsaufbau mit dem Kind und den Eltern. Eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung zu Kind und Eltern ist eine Voraussetzung für das Gelingen von weiteren Untersuchungen, der Akzeptanz von Maßnahmen und der Möglichkeiten, mit dem Kind in Beziehung zu treten. Wenn ein Kind in der Praxis zeichnen darf, wird seine Autonomie anerkannt und auf diese Weise eine gute emotionale Basis für weitere Untersuchungen geschaffen. Zweitens. Die kindliche Zeichnung kann in der Praxis als orientierendes und ergänzendes Verfahren eingesetzt werden. Zeichnungen liefern zusammen mit den sprachlichen Äußerungen eines Kindes Hinweise auf den geistigen Entwicklungsstand, visuomotorische Fähigkeiten, visuelle und räumliche Wahrnehmung, Handlungsplanung, Gedächtnisfunktionen und Arbeitsverhalten eines Kindes. Die Beurteilung von Zeichnungen kann dabei für die Erarbeitung von klinischen Hypothesen hilfreich sein. Drittens. Es ist wichtig, dass wir die große Vielfalt und die geschlechtstypischen Eigenheiten im Zeichnen von Kindern anerkennen. Die große Variabilität verbietet bestimmte Normerwartungen an die zeichnerische Begabung eines Kindes, besonders auch, weil negative Rückmeldungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge dazu führen können, dass das Kind die Lust und Motivation am bildnerischen Gestalten verliert.